Deutschlandfunk. Der Tag.
Guten Tag, Damen und Herren. Ich freue mich sehr, heute hier in Deutschland zu sein.
Yep, der designierte Premier von Großbritannien kann ein bisschen Deutsch, wenn er es denn abliest. Boris Johnson hat heute das erreicht, was er seit Jahren will. Er ist Vorsitzender der Tories geworden und wird dann morgen voraussichtlich Premierminister von Großbritannien. Wir sprechen gleich mit unserem Korrespondenten über Johnsons persönliches Machtstreben und was das jetzt auch tatsächlich für den Brexit heißen könnte. Und im zweiten Teil des Podcasts geht es dann um ein anderes B, um Bremen. Das Bundesland kriegt eine rot-grün-rote Landesregierung, das ist seit gestern klar. Wir klären, inwieweit das Symbolcharakter für den Bund haben könnte und sprechen auch über einen Mann, der politisch ganz anders agiert als eben Boris Johnson, nämlich den scheidenden Bürgermeister Carsten Sieling, der mehr die Interessen seiner Partei und des Landes im Blick zu haben scheint als seine persönlichen, so zumindest die Einschätzung unserer Korrespondentin. Hören wir gleich. Der Tag im Deutschlandfunk. Ich bin Ann-Kathrin Büsker. Moin. Ja, es war alles schon ein bisschen arg pathetisch heute bei den Tories. Videos der ehemaligen Parteivorsitzenden, Reden, ganz viel Brimborium. Bis dann irgendwann mal verkündet wurde, wer denn jetzt neuer Vorsitzender wird.
No, I think you've all been waiting long enough. But in the honored tradition, I'm going to ask my beautiful assistant to hand me the envelope for the announcement. It's called teamwork.
Ja, erst noch ein bisschen britischer Humor über Briefumschläge, bisschen Oscar-Verleihungsfeeling. Und der Oscar erging dann am Ende, wie erwartet, an Boris Johnson.
Well, thank you very much. Good morning, everybody. Thank you. Thank you, everybody.
Das ganze Spektakel in London hat für uns heute Burkhard Birke, unser Korrespondent, beobachtet, mit dem ich mich zusammengeschaltet habe. Und das Witzige ist, Burkhard kennt Johnson tatsächlich schon seit vielen Jahren. Die beiden waren nämlich mal Kollegen in Brüssel, denn Johnson hat ja tatsächlich mal journalistisch gearbeitet, naja, oder sagen wir eher semi-journalistisch. Und deshalb wollte ich von Burkhard auch gerne mal wissen, ob er sich das je hätte vorstellen können, dass Boris Johnson mal Premierminister von Großbritannien wird.
Ehrlich gesagt, nein, denn er ist mir damals aufgefallen, als wir uns kennenlernten im Pressesaal in Brüssel, das war 1990, mit seinem unverkennbaren semmelblonden Wuschelkopf und seinen ständigen Fragen an die EU-Kommission, ob denn die Geschichten, die er im Daily Telegraph geschrieben hatte, auch richtig seien. Denn er hatte damals schon so etwas oft wie Fake News produziert, einfach irgendwelche Gerüchte aufgegriffen, sie in die Welt gesetzt und dann behauptet etwa, die EU würde sich jetzt anschicken, die Kondomgröße überall in Europa oder in Deutschland zu bestimmen und lauter so Sachen. Und dann hat er immer die Dementis oder die Bestätigung dafür gesucht. Das war Boris Johnson und wir haben ihn ja nicht nur den Korrespondenten des Daily Telegraph genannt, sondern wir haben das genannt den Korrespondenten des Daily Torygraph, weil wir alle wissen, dass der Daily Telegraph als Zeitung natürlich den Tories, der Partei, für die ja jetzt der Boris Johnson die Führung übernommen hat, stand immer den Tories sehr, sehr nah.
Also eigentlich ein notorischer Lügner.
Naja, ganz so weit würde ich nicht gehen, aber einer, der, sagen wir mal, es mit der Wahrheit nicht so ernst nimmt, das hat er jetzt ja auch wieder bei den verschiedenen Wahlkampfveranstaltungen gegen seinen parteiinternen Konkurrenten Jeremy Hunt gezeigt. Also neulich mal einfach einen Räucherhering aus dem Sack holte und gesagt hat, es sei doch eine Sauerei, dass die EU vorschreiben würde, dass man diese jetzt nur noch mit einem Eispack verschicken dürfe innerhalb von Großbritannien oder sonst wohin. Und dann hat sich herausgestellt, dass es keine EU-Vorschrift, sondern eine Vorschrift der Sanitärbehörden hier in Großbritannien war.
Wir hatten heute Morgen eine Politikerin der Liberalen im Deutschlandfunk-Frühinterview, die hat das irgendwie sehr schön zusammengefasst, wie ich finde. Sie hat gesagt, Boris Johnson hat nur ein politisches Ziel vor Augen und das ist Boris Johnson. Findest du das gut charakterisiert?
Das kann ich voll unterschreiben. Er ist ein Narzisst, ohne jeden Zweifel. Und er hat ja schon, als er kleiner Junge war, immer gesagt, er wolle mal König der Welt werden. Das hat jedenfalls seine Schwester Rachel mal zu Protokoll gegeben. Nun ist er nicht König der Welt geworden, aber mit dem Premierministeramt, das er ja morgen wohl bekleiden wird, hat er ja doch den Zenit seiner Macht vorerst mal erreicht.
Ich habe gelacht und das klingt ja alles auch ziemlich skurril, aber wir reden hier ja wirklich tatsächlich über harte Politik, die nicht nur die Britinnen und Briten betreffen wird, sondern auch uns in Europa, weil Boris Johnson ist jetzt derjenige, der die Zügel in der Hand hält, wenn es um den Brexit geht. Und diese ganzen Blockaden in den vergangenen Monaten, er hat ja wirklich Theresa May ziemlich ich sag mal, ausgebremst, diente dann letztlich auch komplett dem Erringen der Macht, die er jetzt morgen bekommt?
Boris Johnson wollte immer Premierminister werden und ich glaube, er hat es nie verkraftet, dass sein Mitschüler von Eton und von Oxford, das ist nämlich diese Elite-Ausbildung, die er und David Cameron gemacht haben und David Cameron, sein Mitschüler, dass der vor ihm das Amt des Premierministers erreicht hat. Ich glaube, das hat ihn immer gewurmt und vor diesem Hintergrund war es wirklich nur eine Frage der Zeit, bis er es irgendwie und endlich schaffen würde. Er war ja auch nach dem gewonnenen Brexit-Referendum im Rennen um den Tory-Vorsitz und der Vorsitzende der Tory-Partei stellt dann automatisch auch den Premierminister. Aber damals haben seine parteiinternen Bündnisse nicht ganz so funktioniert. Dann hat er sich aus dem Rennen zurückgezogen und damit war der Weg für Theresa May frei. Aber er hat natürlich dieser Dame immer das Leben schwer gemacht, weil er sich ja im Grunde genommen, sagen wir es, wie ich es empfinde, immer für den besseren Premierminister gehalten hat. Und am Schluss hat er dann eben vor einem Jahr die Konsequenzen gezogen. Aber auch das ist interessant. Bei der dritten Abstimmung über den Vertrag, den Theresa May hier vorgelegt hatte, den sie in Brüssel ausgehandelt hatte, hatte er sogar dafür gestimmt, einfach nur, um hier auch die Form zu wahren.
Was glaubst du denn, was wird es bedeuten, dass er jetzt Premierminister ist für den Brexit?
Für den Brexit bedeutet das ganz einfach, dass die 27 EU-Mitglieder wohl oder übel nachverhandeln werden müssen. Mhm. Der harte Brexit, mit dem er droht, und das war seine Rhetorik, mit der er ja die Tory-Wähler, das Parteivolk der Tories überzeugt hat, war: Brexit, egal wie am 31. Oktober, ich liefere. Und jetzt muss er liefern. Und diese Keule, die schwingt er natürlich in Brüssel. Und einen ungeordneten Brexit, das können sich weder Großbritannien noch die 27 anderen EU-Länder leisten. Das würde zu enormen Wachstumseinbrüchen führen. Und wir befinden uns ja nicht gerade in einem Aufschwung, sodass also die 27 EU-Länder irgendwie Boris Johnson entgegenkommen müssen und sei es nur mit kosmetischen Korrekturen.
Aber wenn er tatsächlich so ein Opportunist ist, wie du ihn jetzt ja auch beschrieben hast, dann muss er ja auch damit rechnen, dass die negativen Konsequenzen im Fall eines Hard Brexits auf sein Land zukommen und damit auch er derjenige ist, der das ausbaden muss. Meinst du nicht, dass ihn das unter Umständen noch dazu bewegen könnte, vielleicht dann doch noch mal einzuknicken?
Einzuknicken in welche Richtung? Das ist ja die Frage. Er kann ja nicht viel einknicken, denn der große Stolperstein bei dem jetzigen Vertrag ist ja der sogenannte Backstop. Da geht es ja darum, dass zwischen Nordirland und der Republik Irland keine harte Grenze entstehen darf. Das ist mit Blick auf die Friedensverhandlungen, auf den ja nicht gerade extrem stabilen Frieden in Nordirland zurückzuführen. Und da soll auf alle Fälle verhindert werden, dass durch den Brexit eine harte Grenze entsteht. Und die kann man eigentlich auch nur vermeiden, wenn man irgendwie einen Freihandelsraum schafft mit der EU oder eben einfach im Binnenmarkt bleibt, so wie es ja eigentlich der jetzige Vertrag auch vorsieht. Und Backstop hieß ja eigentlich nur, wenn in der Übergangszeit, denn auch der Vertrag, den Frau May ausgehandelt hatte, war ja nur ein vorläufiger Vertrag. Danach gäbe es eine zweijährige Übergangszeit, in der man dann die wahren Bedingungen für eine Trennung aushandeln würde. Wenn in dieser Zeit keine Regelung gefunden würde, dann würde einfach die Zollunion und der Binnenmarkt weiter gelten, damit keine Grenze kommt. Und das ist der große Stolperstein aus Sicht vieler Hardliner in den Tories und auch aus Sicht von Boris Johnson. Und den will er irgendwie weghaben. Er spricht da von technischen Lösungen. Man könnte dann in die Laster, sagen wir mal, um Zoll zu kassieren, irgendwelche digitalen Geräte einbauen oder so. Aber das muss er jetzt ja erst einmal alles zeigen und liefern oder er muss ja konkrete Vorschläge machen. Und da darf man gespannt sein, was ihm da so einfällt. Aber ich glaube, seine Taktik geht einfach in die Richtung, wir wollen jetzt mal eine Freihandelszone mit der EU schaffen und man will da auf die GATT-Verhandlungen setzen, das heißt die GATT-Bestimmungen, dass man so eine Stillhaltephase hat, wo alles so läuft, wie es ist und dass man sich dann binnen ein paar Wochen dann auf einen Freihandel irgendwie verständigt.
Er ist jetzt gewählt worden mit ja auch einer durchaus guten Unterstützung der Parteimitglieder, aber wie sieht es darüber hinaus mit seinem Rückhalt auch in der jetzigen Regierung aus?
Schauen wir mal, Parteimitglieder ja, aber die 160.000 wahlberechtigten Tory-Mitglieder, das macht 0,34% aller Wahlberechtigten in Großbritannien aus. Mhm. Also die Tories stellen sich jetzt hin, wir sind sehr demokratisch, basisdemokratisch, aber sie haben sich eigentlich nur mit dieser Wahl jetzt zum ersten Mal aus den Hinterzimmern bewegt in das Parteivolk hinein. Aber das ist noch wirklich keine demokratische Entscheidung, denn die große Masse in Großbritannien ist Boris Johnson eher sehr skeptisch gegenüber eingestellt. Mhm. Vergessen wir nicht, dass die meisten Umfragen seit Monaten konstant sagen, 54% der Briten wollen eigentlich lieber in der EU bleiben. Und vor diesem Hintergrund wird er einen schweren Stand haben. Zumal, wenn man sein Programm anschaut, dann sind da zum Beispiel Steuersenkungen auch wieder für die oberen 10.000 drin. Er will zum Beispiel die Grenze, ab der eben der maximale Steuersatz zu zahlen ist, von 50.000 Pfund derzeit auf 80.000 Pfund anheben. Das heißt, also alle die 80.000 Pfund, das sind also fast 90 oder 100.000 Euro im Jahr verdienen, die werden auf einmal 2.000, 3.000, 4.000 Euro weniger Steuern im Jahr zahlen. Und damit macht er natürlich Politik für die Reichen. Er behauptet zwar auch für die Mittelschicht und für andere Wohltaten machen zu wollen. Er will auch in die Schulen mehr investieren. Aber das ist natürlich eine Politik, die eher an das konservative Wahlvolk gerichtet ist. Und wenn er das Land, das tief gespalten ist, nicht nur in der Frage des Brexit, auch sozial, einen will, dann muss er da wirklich einen Schritt zugehen auf die Bevölkerung, vor allen Dingen im sozialen Bereich.
Also vorerst am Ziel, was die Macht angeht, was das Amt angeht, aber er wird sich da erst beweisen müssen. Ich danke dir für diese Eindrücke, Burkhard.
Gerne.
In den letzten Wochen haben wir ja vor allem drauf geguckt, was passiert jetzt eigentlich auf EU-Ebene. Wer übernimmt da die Spitzenposten nach der Wahl Ende Mai? Da ist eine andere Wahl, die zeitgleich stattgefunden hat, ein bisschen aus dem Fokus geraten. Die Bürgerschaftswahl in Bremen. Ja, ist ja auch nur ein Stadtstaat. Aber seit gestern ist dort der Weg nun frei für ein neues Regierungsbündnis. Und das ist historisch. Es ist nämlich das erste Mal, dass in Westdeutschland eine Koalition aus SPD, Grünen und Linken zustande kommt. Wie sehr mussten sich die Parteien dafür eigentlich anstrengen? Inhaltlich vielleicht auch verbiegen? Das habe ich bei Felicitas Böselager nachgefragt, unserer Korrespondentin in Bremen.
Nein, also die mussten wirklich keinen weiten Weg aufeinander zugehen, weil es schon in den Wahlprogrammen wirklich sehr große Überschneidungen zwischen den drei Programmen gab. Es gab schon Knackpunkte, aber die wurden schon in den Sondierungsgesprächen eigentlich abgeräumt. Mhm. Das eine war die Frage, wie die Linke sich zur Schuldenbremse verhält, weil die wollten die Schuldenbremse eigentlich kippen. Und das wäre aber mit SPD und Grünen nicht gegangen, die ja sehr stolz darauf sind, dass sie den Haushalt in den letzten Jahren sondiert haben und sich sehr streng an die Schuldenbremse gehalten haben. Also das wäre nicht gegangen, da hat sich die Linke jetzt aber zur Schuldenbremse bekannt. Das war schon nach den Sondierungsgesprächen klar. Mhm. Und dann war eine andere Frage, wie man mit dem OTB, das ist der Offshore-Terminal Bremerhaven, umgeht. Oh. Das ist so eine Schwerlastkaie für Offshore-Windanlagen. Die ist sehr umstritten und auch schon sehr lange und wird vor Gericht auch verhandelt. Da hat der BUND, ist im Streit mit der Stadt Bremen und die SPD will unbedingt an dieser Kaje festhalten. Die Grünen wollen diese Kaje stoppen und da hat man sich jetzt darauf geeinigt, nichts zu tun und abzuwarten, wie die Gerichte entscheiden werden. Ja, da kann man sagen, man hat sich vielleicht weggeduckt, aber sonst wäre auch so eine Koalition schwierig gewesen. Also das hat man dann, glaube ich, für die Einigung verschoben auf die nächste Legislaturperiode vielleicht.
Das heißt aber, man hat jetzt tatsächlich auch schon wirklich konkrete Dinge festgemacht. Also der Koalitionsvertrag, da stehen zum Teil schon wirklich sehr, sehr konkrete Dinge drin.
Ja, sehr konkret. Also ich kann mal ein paar Sachen aufzählen. Also
aber
zum Beispiel
so, dass es nicht Bremer
nicht
auch noch
alles
verstehen.
Ja, das sind sehr, sehr konkrete Sachen, die jeder versteht. Zum Beispiel soll die Innenstadt autofrei werden ab 2030. Dann will man ab 2023 aus der Kohle aussteigen. Mhm. Es soll Kita-Plätze für 60% der unter Dreijährigen geben. Es sollen 10.000 neue Wohnungen gebaut werden. Die Mietpreise sollen irgendwie in den Griff bekommen werden. Wie genau, ist noch nicht klar. Und der öffentliche Personennahverkehr soll bestenfalls kostenfrei werden. Und noch ganz, ganz, ganz viel mehr, viele konkrete Sachen. Allerdings ist bei vielen Punkten das Wie noch nicht erklärt. Mhm. Also wie genau schafft man eigentlich einen kostenfreien ÖPNV? Das muss noch geprüft werden. Wie genau soll man Mietpreise aufhalten? Kann man sich da an Berlin orientieren oder muss man eigentlich eigene Konzepte entwickeln? Das ist nicht klar. Wie steigt man aus der Kohleverstromung aus? Auch das ist noch nicht klar. Ja, und insgesamt steht dieser Vertrag, und das ist wirklich das ganz, ganz große Aber hinter einem riesen Finanzierungsvorbehalt. Mhm. Bremen hat zwar jetzt viel mehr Geld aus dem Bund bekommen, aber viel Geld davon ist schon ausgegeben und man kann jetzt wirklich nicht behaupten, dass diese Stadt auf einen Schlag reich geworden sei und alle Finanzsorgen losgeworden wäre. Also das ist in diesem Vertrag noch nicht geklärt. Und auch die neuen Lehrer und Polizisten, die es geben soll, die werden ja nicht vom Himmel fallen. Das muss man ja alles irgendwie bezahlen.
Das klingt für mich auch tatsächlich eher so ein bisschen so, als hätte man sich auf eine gemeinsame Idee verständigt, die man politisch in den nächsten Jahren umsetzen will. Also eher eine politische Vision. Und wenn es dann um die Kleinigkeiten geht, wie man das erreicht, da könnte es dann tatsächlich auch noch mal ein bisschen Reibung geben.
Ja, auf jeden Fall. Das sagen sie auch selber. Also sie sagen, ihnen ist klar, dass sie nicht alles werden umsetzen können. Hm. Und sagen auch, dass die Haushaltsverhandlungen wahrscheinlich noch mal so was wie eine zweite Koalitionsverhandlung werden. Denn dann wird klar, welche Prioritäten wirklich gesetzt werden und wer welches Projekt wie viel Geld bekommt. Und das hat man jetzt eben alles auf die Haushalts- und Etatverhandlungen vertagt. Und dann wird es ernst. Und das ist auch die erste wirkliche Prüfung dieser neuen Koalition hier.
Bei solchen neuen politischen Konstellationen, das ist ja für Westdeutschland eine neue politische Konstellation, wird ja auch immer direkt auf den Bund geguckt. Also die große Frage, hat das auch eine Signalwirkung für den Bund? In Bremen scheint man von dieser Frage aber ja nicht so richtig was hören zu wollen.
Ja, also da sagen alle, dass man das hier nicht überschätzen sollte. Auch die Politiker lächeln immer ein bisschen müde, wenn wir Journalisten ihnen diese Frage stellen. Ich sehe das aber, muss ich sagen, ähnlich, und zwar aus drei Gründen. Erstmal muss man sich wirklich vor Augen führen, wie klein Bremen ist und dass die Menschen sich hier einfach kennen und man genau weiß, wer da mit einem am Verhandlungstisch sitzt. Die duzen sich, die kennen sich seit Jahren. Das macht solche Verhandlungen leichter. Dann die Themen nochmal vor Augen führen. Zweitens, also es ist wirklich Kommunalpolitik. Es geht hier zum Teil um Brücken, die über die Weser gebaut werden sollen. Da muss man sich nicht auf einen gemeinsamen außenpolitischen Kurs zum Beispiel verständigen. Und der dritte Punkt ist die Rolle der Spitzenkandidatin der Linken und jetzt neuen Wirtschaftssenatorin Christina Vogt. Die, muss man sagen, die Linke hier in den letzten Jahren wirklich befriedet hat. Es war vorher ein ziemlich chaotischer und auch galt als sehr ideologischer Landesverband und sie hat einen sehr pragmatischen Kurs gefahren und sie jetzt in den letzten Jahren aufs Regieren eingenordet und ist auch bei allen anderen Parteien sehr anerkannt, selbst in der Wirtschaft, und das als linke Politikerin, das ist dann schon bemerkenswert.
Die alte rot-grüne Regierung, die ist ja eigentlich ziemlich eindeutig abgewählt worden. Es ist zum ersten Mal die CDU stärkste Kraft geworden in Bremen, das ist ja auch wirklich ein Ausrufezeichen. Was macht denn jetzt eigentlich die CDU?
Ja, die haben erstmal die Wunden geleckt, weil sie schon ziemlich wütend waren, als die Grünen sich nach den Sondierungsgesprächen für Rot-Grün-Rot entschieden haben. Und jetzt müssen sie sich auf eine gute Oppositionsarbeit vorbereiten. Vor allen Dingen Carsten Meyer-Heder, der ja der Spitzenkandidat der CDU hier im Wahlkampf war und ein Quereinsteiger war, der hat sich jetzt dazu entschlossen, in der Politik zu bleiben, ist der neue Landesvorsitzende der CDU. Und ja, die werden jetzt die Arbeit der Regierung streng beobachten, müssen sich aber auch wirklich in der Opposition beweisen, denn in den vergangenen Legislaturperioden muss man sagen, dass die stärkste Kraft in der Opposition, also inhaltlich, eigentlich die Linken waren. Die sind wirklich durch sehr konstruktive und gute Oppositionsarbeit aufgefallen, während die CDU mit internen Streitigkeiten meistens beschäftigt war und relativ chaotisch war. Und jetzt müssen sie in der Bürgerschaft das Zugpferd in der Opposition werden und diese Lücke ausfüllen, die die Linken ja hinterlassen haben, weil sie jetzt selber in der Regierung sind.
Also sehr viel Neues in Bremen, unter anderem auch ein neuer erster Bürgermeister. Andreas Bovenschulte übernimmt jetzt für Carsten Seeling. Der hat sich jetzt zurückgezogen. Allerdings erst nachdem das Ganze durchverhandelt war, also Koalitionsvertrag etc. Ist das nicht ein bisschen komisch?
Also die Opposition wirft ihm vor, das sei ein peinlicher Rückzug in allerletzter Sekunde gewesen. Ich halte das aber für einen etwas reflexhaften Vorwurf. Viele finden es hier im Gegensatz gerade sehr klug und besonnen, dass er eben mit seiner Expertise noch mitverhandelt hat und diesen Vertrag mit ausgearbeitet hat, auch mit seinen Erfahrungen aus den vergangenen Jahren. Und dass er es auch geschafft hat, die Personaldiskussion innerhalb der SPD ziemlich lange ganz gut unter der Decke zu halten. Also es gab zwar vereinzelte Rückzugsforderungen an ihn, aber die sind nicht wirklich laut geworden. Das war kein Riesenthema, eher, würde ich sagen, immer wieder von uns Medien nachgefragt, wie es jetzt mit ihm weiterging. Und als wir uns sozusagen alle schon damit abgefunden haben, dass er wahrscheinlich Bürgermeister bleibt, ist er dann sehr überraschend für uns alle, hat er dann seinen Rückzug angekündigt. Und das war auch klug, würde ich sagen, weil er dadurch, dass er der erste Bürgermeister war, der die Mehrheit der SPD verloren hat bei einer Wahl nach 73 Jahren, schon stark beschädigt war. Also es hätte er mit noch so guter Sacharbeit, dieses Image hätte er nicht loswerden können und hätte die Koalition auf jeden Fall belastet. Das ist jetzt gut, dass er den Weg freigemacht hat für Andreas Bovenschulte.
Und der wird dann am 15. August zum Bürgermeister von Bremen gewählt und steht damit der ersten rot-grün-roten Landesregierung in einem westdeutschen Bundesland vor. Welche Schwierigkeiten das mit sich bringen könnte und welche Signalwirkung das für den Bund haben könnte, hat uns unsere Landeskorrespondentin Felicitas Böselager erklärt. Brexit, Boris, Burkhardt, Birke, Böselager, Bremen, Büsker. Es war ein bisschen viel B heute im Podcast. Deshalb erkläre ich den für den 23.07.2019 hiermit auch für beendet. Das war der Tag im Deutschlandfunk. Fragen, Feedback oder besondere Grüße gerne per Mail an dertag@deutschlandfunk.de. Ich bin Ann-Kathrin Büsker. Danke fürs Zuhören. Tschüss.